Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebensweisheit. Und hallo, lieber Albert.
Hallo Jan.
Wir setzen heute unsere Serie fort, in der wir Lebensweisheiten, die sich bei uns so eingebürgert haben, die die meisten von uns kennen, philosophisch beleuchten, darauf abklopfen, was vielleicht so ein Seneca, so ein Platon dazu sagen würde, wenn er in der Moderne leben würde. Und der Ausgangspunkt für die heutige Folge ist die Tatsache, dass meine Oma letzte Woche 101 Jahre alt wurde. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, Oma. Und ich habe das zum Anlass genommen, mir ein Buch zu kaufen. Und zwar heißt das Buch 100 Jahre Leben von Kerstin Schweighöfer. Ist bei Hoffmann und Campe erschienen. Tolles Buch, finde ich. Und da sind in 10 Gesprächen mit 100-Jährigen, hat die Kerstin Schweighöfer eben so die Quintessenz deren Lebensweisheiten, deren Learnings rauskristallisiert und zusammengestellt. Und davon wollen wir heute mal, ja, voraussichtlich 4 bis 5 von diesen Lebensweisheiten diskutieren. Und die erste, mit der ich gerne einsteigen würde, die hätte auch von meiner Oma sein können. Oder die findet, ich glaube, damit kann sich meine Oma auch sehr gut identifizieren. Denn sie hat so eine ähnliche, die ich jetzt hier nicht nenne, sondern ich sage, Einsicht in die Notwendigkeit sorgt für innere Freiheit. Das ist eine der Quintessenzen aus diesem Buch. Finde ich sehr spannend. Klingt für mich auch ziemlich stoisch. Die Frage ist halt nur, wie man zu dieser Einsicht kommt in die Notwendigkeit, Albert.
Also erstmal müsste man ja fragen, ob der Spruch überhaupt stimmt. Aber sich in die Notwendigkeit ist, die Welt beobachten und sich selbst beobachten, Menschen beobachten und eben diese stoische Urunterscheidung machen, was liegt in meiner Hand, was liegt nicht in meiner Hand. Und da muss man offen, da wird man sehen, dass sehr, sehr vieles nicht in meiner Hand ist, weil es von anderen Zufällen abhängt oder eben auch von anderen Notwendigkeiten, die ich nicht im Griff habe. Die Wahrheit, finde ich, dieses Spruches ist dann, wenn ich sehe, was zwangsläufig so geht, was ich nicht beeinflussen kann, dann kenne ich auch den ganzen Bereich, den ich beeinflussen kann, wo ich mich entwickeln kann, wo ich gestalten kann. Insofern ist die klare Erkenntnis von dem, was nicht in meiner Hand liegt, gleichzeitig der Schlüssel zu all dem, was in meiner Hand liegt, was ich beeinflussen kann oder was ich steuern kann. Und deshalb ist es eine Freiheit, die ich dadurch gewinne, weil ich den ganzen Raum übersehe, in dem ich jetzt wirklich handeln oder bewirken kann. Im Übrigen, wenn ich das nicht weiß, wenn ich die Notwendigkeit nicht kenne, dann ist es so wie wenn ich im Dunkeln nach einem Weg suche. Denn ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt nun beeinflussen kann oder von welchen Dingen ich beeinflusst werde oder welche Notwendigkeiten da auf mir lasten oder auf dem, was ich davor habe. Also Unwissenheit macht unfrei. Und in der Antike war man auch davon überzeugt, das finden wir häufig, dass gesagt wird, nur der wirklich Weise ist eigentlich der freie Mensch. Also wer diese Notwendigkeiten und die Räume der Freiheit, der Gestaltung sehr klar erkennt.
Für mich hängt es auch sehr stark damit zusammen, dass ich halt erstmal also unterscheiden muss zwischen dem, was ist unvermeidbar, also im Sinn von Arbeit zum Beispiel, kann ich als notwendiges Übel sehen, was ich halt irgendwie zum Broterwerb machen muss. Oder aber ich sehe ein, es ist notwendig zu arbeiten, sei es für Geld oder für Selbstwirksamkeitserfahrungen. Also es gibt viele Gründe, warum eben Arbeit notwendig sein kann. Und wenn ich das für mich verinnerlicht habe, dann kann ich da auch was Positives draus machen und dann diesen Prozess der Arbeit auch durchaus als Freiheit begreifen, weil ich halt sage, das, mir ist klar, ich muss das jetzt machen, also kann ich auch was Cooles draus machen.
Ja, und ich verrenne mich auch nicht an den falschen Stellen und verliere da Energie, wo ich gar nicht frei bin oder rege mich darüber auf und habe umso mehr Energie und kann mich umso mehr darauf konzentrieren, in dem Bereich, wo ich gestalten und wirken kann, dann auch mich zu entfalten und auch wirklich zu wirken. Da ist eine Konzentration da und Kraft verpufft nicht an Dingen, an denen ich mir die Zähne ausbeiße, wo ich nicht weiterkomme.
Für mich klingt auch das Thema Akzeptanz sehr stark durch bei dieser Lebensweisheit. Also Akzeptanz als Grundvoraussetzung oder als Skill, als Fähigkeit, die mir Freiheit ermöglicht. Wenn ich es hinnehmen kann und mich nicht künstlichem Widerstand aussetze oder so, dann werde ich eben freier. Dann kann ich es freier und positiver genießen.
Ja, also wenn man da etwas, was im Leben begegnet, ich loslassen kann und auch loslassen muss, weil ich merke, da habe ich überhaupt gar keinen Einfluss drauf, dann ist es los, dann ist es weg, dann belastet es mich nicht mehr. Und im Übrigen bin ich dann frei in dem, wo ich wirklich was bewirken kann oder gestalten kann. Von daher macht es tatsächlich frei für das, was ich steuern oder leiten kann, wenn ich genau weiß, wo ich es nicht kann und das akzeptieren kann und dann loslassen kann. Die Dinge brauche ich mich, da muss ich mich nicht mit beschäftigen.
Also das heißt doch letztlich, diese Einsicht in die Notwendigkeit, das ist etwas, was ich mir immer wieder, wenn ich in eine neue Situation komme, fragen muss, ist das jetzt notwendig, ist das unvermeidbar oder habe ich die Möglichkeit, es selber umzuinterpretieren?
Ja, ganz wichtig. Wo habe ich Einfluss drauf? Wie weit geht der? Was folgt daraus aus dem Einfluss? Ist das jetzt nun sicher, dass dieser Einfluss auch zu Ergebnissen führt oder ist es unsicher und wo kann ich nichts tun oder brauche ich auch nichts zu tun und was muss ich hinnehmen als Rahmenbedingungen erstmal setzen. Rahmenbedingungen als wieso? Der hat den Raum erobert, innerhalb dessen er sich entfalten kann und gestalten kann. Und das ist die Freiheit, so etwas zu tun und da muss ich wissen, welche Möglichkeiten habe ich. Und das erfahre ich dadurch in dem Dialektik ist das, indem ich weiß, hier, wo meine Möglichkeiten aufhören.
Das ist eine sehr schöne Überleitung zu unserem, also dieses, wo sind die Grenzen, wo ist das, was ich leisten kann und was ich nicht leisten kann, zu unserer zweiten Lebensweisheit, die lautet, trau dich mehr, als du dir zutraust. Dann entdeckst du, dass du immer mehr kannst, als du dir zutraust. Was sagst du dazu?
Also da würde ich sagen, ja und nein. Also Philosophie ist differenzieren. Ich würde sagen, und das finden wir auch häufig in der antiken Philosophie in Ost und West, erkenne dich selbst, erkenne deine Fähigkeiten und deine Grenzen. Das ist außerordentlich wichtig, um sich nicht zu übernehmen. Pack nichts an, Demokrit hat das sehr deutlich gesagt, was dich überfordert, was außerhalb deiner Kraft ist. Wenn du dich gut erkennst und weißt, was du tun kannst und was du nicht tun kannst, dann wirst du auch wenig enttäuscht, wenig frustriert und kannst auch das, was du wirklich gut kannst, am besten entfalten. Insofern, wer sich sehr gut kennt, der braucht nicht über seine Grenzen hinaus zu gehen. Insofern, für den stimmt dieser Satz nicht. Aber wie komme ich denn da zur Erkenntnis meiner Grenzen und meiner Fähigkeiten und so weiter? Das muss ich ausloten. Und da, wer sich nicht ausprobiert, wer nicht ab und zu mal über die vermeintlichen Grenzen, die er sich selbst gesetzt hat, hinausgeht, um zu sehen, wo denn die Grenze jetzt genau verläuft. Vielleicht bin ich zu viel mehr fähig, als ich gedacht habe. Wer sich da nicht ausprobiert und dann Dinge sich selbst herausfordert oder sich Herausforderungen stellt, von denen er vielleicht aus irgendwelchen Gründen, aus Ängsten und so, da Respekt vor hat oder da nicht anpacken will, der wird die Grenze nie erfahren. Das heißt, um die Grenze zu erfahren, muss ich manchmal über mich hinausgehen oder muss ich mir was zutrauen oder Dinge zu machen. Wir haben eine Menge verborgene Anlagenfähigkeiten. Wenn ich immer in der Komfortzone bleibe, immer das nur mich auf den beschränke, von dem ich weiß, das kann ich und das tue ich, dann erfahre ich vielleicht gar nicht, dass ich noch zu viel mehr fähig bin. Denn wir kommen selten in Extremsituationen oder in Grenzsituationen, wo wir wirklich über das hinaus gefordert sind, was wir uns selbst zutrauen. Da kommen wir selten hin und deshalb bleiben wir dann immer, haben wir die Erfahrung gar nicht gemacht und denken, wir könnten es auch nicht. Und da täuschen wir uns. Also um die Grenze herauszubekommen, um zu wachsen, ist es immer wieder nötig, an der Grenze zu spielen. Was heißt denn auch schon, sich selbst kennen? Weiß man ganz genau, wie viel Kraft man hat, wie viel Kilo man stemmen kann? Oder ganz genau weiß man das ja alles gar nicht. Dann muss es rausprobieren. Aber es ist eben die Gefahr dabei, bei diesem Spruch, wenn man ihn auf alles anwendet und unbegrenzt anwendet, dass man sich übernimmt. Das.
Ja, diese Gefahr, einerseits gebe ich dir da komplett recht, oder dem ist wohl so. Andererseits, finde ich, schwingt eben was sehr Schönes mit, aus dieser Lebenserfahrung dieser 100-Jährigen, und das habe ich, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass sehr häufig viel mehr drin ist, als man so denkt. Ne? Sei es im Körperlichen, sei es im Geistigen, oder sich einfach mal was trauen, ist, finde ich, schon eine sehr schöne, einen sehr schönen Ratschlag. Gerade auch an jüngere Menschen, sich da nicht aus Perfektionswahn oder Angst oder Erwartungsdruck künstlich zurückzuhalten, sondern sich einfach mal was trauen, einmal mal einen raushauen und schauen, was passiert.
Ja, man sollte sich die Chance geben, dass man sich selbst überrascht. Mhm. Also man sollte Herausforderungen annehmen und sagen, jetzt gucke ich mal. Vielleicht ja mit dem Bewusstsein, kann sein, dass das, dass ich das nicht mehr schaffe. Aber ich möchte jetzt rausbekommen. Denn wenn ich dann scheitere, weiß ich jedenfalls, was ich kann und was ich nicht kann. Und das hilft mir weiter. Wenn ich mit diesem Bewusstsein herangehe, ist es wunderbar, es ist was von Offenheit im Leben gegenüber, von Herausforderungen annehmen. Und wenn du so eine Herausforderung annimmst, dann kommen auch, gerade wenn sie positiv bestätigt wird, Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich spüre mich und meine Grenzen. Das ist ganz, ganz wichtig für ein gutes Lebensgefühl, für Selbstvertrauen. Und das setzt voraus, dass wir uns ab und zu mal Dinge zutrauen, von denen ein anderer Teil in uns vielleicht sagt, das schaffst du doch gar nicht. Ne? Aber dann vielleicht doch mit Zuversicht und Selbstvertrauen, und vielleicht auch mit dem philosophischen Bewusstsein, ja, kann sein, dass ich es nicht schaffe, aber es reizt mich. Ich versuche es, um mich selbst auszuforschen, um mich selbst zu erkennen, um meine Grenzen zu erkennen.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das sollte man durchaus jeden Tag oder zumindest mal jede Woche, sollte man sich sowas suchen, wo man das Gefühl hat, da gehe ich jetzt über meine Grenzen hinweg oder zumindest traue ich mich mehr, als ich mir per se jetzt erstmal zutraue. Mhm. Da einfach immer wieder sich selbst zu fordern und zu schauen, dass man was Neues ausprobiert, was Großes wagt, das finde ich schon sehr wichtig.
Ja, da fällt mir auch noch ein, was unser... Also ich habe ja kein sehr gutes Gedächtnis für viele Dinge nicht, aber an eine Sache erinnere ich mich noch, was unser Sportlehrer in der Schule, also es war noch in der 8., 9. Klasse, gesagt hat, wenn er uns trainiert hat, Zirkeltraining oder so, hat gesagt, also gut, wenn du meinst, jetzt bist du am Ende, dann musst du noch 5% drauflegen, damit dann wächst es. Oder du machst die Erfahrung, ist vielleicht doch nicht so gut. Daran erinnere ich mich noch. Und das leuchtete mir ein, dass man dann nochmal, wenn man eigentlich gar keine Lust mehr hat, sich dann nochmal am Riemen reißt. Das ist so ein etwas, mit sich ausprobieren oder über die Grenzen hinausgehen, um zu wachsen. Denn wenn der Muskel nicht gefordert wird, bis an seine Grenzen gehen kann, dann wird er auch nicht wachsen.
Man könnte doch auch sagen, das richtige Maß erfährst du auch nur, indem du hin und wieder mal über das richtige Maß hinausgehst und dann halt merkst, okay, das war also die Grenze.
Ja, in meinem Wanderbuch habe ich gesagt, ab und zu muss man mal auch Irrwege gehen, um zu sehen, wie die Landschaft aussieht und wo der richtige Weg lang geht. Ja, Wissen ist das so.
Kommen wir zur dritten Lebensweisheit. Die heißt heute, Freiheit heißt nicht alles tun zu können, was man will, sondern nicht tun zu müssen, was man nicht will.
Ja, hier klingt die Unterscheidung an von Freiheit zu und Freiheit von. Es gibt eine Freiheit zu. Ich bin frei, das zu tun und zu verwirklichen. Und Freiheit von ist, ich habe bestimmte Dinge, nehme mich nicht gefangen. Die bin ich los. Und hier wird das Schwergewicht, es ist besser, dass man nicht Sklave ist von etwas, als dass du die Möglichkeit hast, deiner Willkür, deiner Begierde zu folgen. Das kann manchmal auch sehr schädlich sein dann, ne? Was will man schon? Also hier wir betonen im Grunde die stoische Affektenkontrolle. Es ist sehr wichtig eigentlich, und das ist die eigentliche Freiheit, dass man nicht fremdbestimmt lebt, dass man erkennt, dass man Herr im eigenen Haus wird, würde Freud sagen, also dass man seinen psychischen Apparat einigermaßen im Griff hat, dass man sein Wagenlenker seines Lebens wird, dass man selbstverantwortlich sein Leben steuert nach den eigenen Vorstellungen, Idealen und nicht fremdbestimmt, konditioniert und all diese Dinge, die vielfach alle, bei jedem gibt es die, ne? Aber dass man versucht, die so weit wie möglich abzubauen. Stoisch, Affektenkontrolle. Mach dich frei von Zorn, Wut, Hass, Ängste, Sorgen. Die sind alle nicht positiv. In aller Regel sind die selbstschädigend und führen auch nicht zum glücklichen Leben. Und da ist es besser, sich von diesen Quälgeistern zu verabschieden, die irgendwie in den Griff zu bekommen, nicht von denen gesteuert zu werden. Und dann sehen wir mal, was wir dann zu tun haben. Das ist der erste Aspekt eigentlich. Dann sich verwirklichen, ist es auch wichtig, ganz wichtig für ein gelingendes Leben, dass ich auch das tue, was ich möchte, wozu mein Inneres mich treibt, das ist der erste Aspekt. Aber dieser Sprichwort sagt eigentlich, wichtiger ist noch, sich erstmal zu befreien, bevor man dann dazu übergeht, sich zu verwirklichen, die Freiheit zu.
Also ich finde, ganz klar kommt daraus so dieser Unterschied zwischen tun können und nicht tun müssen. Mhm. Also und das eine ist eben, tun können ist, ja, das stellt man sich toll vor, wenn man ständig reist oder diese Idee von dieses eine Auto, was ich unbedingt möchte oder ein anderes Haus oder was auch immer, was sich ja sehr häufig hinten raus dann als gar nicht so cool entpuppt, wie man sich's imaginiert hat. Das ist sicherlich schön und hat auch irgendwas mit Freiheit zu tun, aber noch viel wichtiger ist eben, klar zu haben, was will ich alles nicht mehr, mit wem möchte ich möglichst den Umgang vermeiden, den ich bisher erzwungenermaßen vielleicht hatte. Ich weiß nicht, die Verkäuferin, die genervt ist von unfreundlichen Kunden oder so, die das nicht mehr muss dann zukünftig und völlig losgelöst von Geld oder irgendwas, aber einfach diese Freiheit zu haben, zu sagen, ich mache das, was ich möchte und ich muss etwas nicht mehr.
Ja, das hast du auch gut gesagt. Man könnte es auch so sagen, auf das Kriterium, wonach wir uns alle sehen, nach einem glücklichen Leben. Die Möglichkeit, deine Begierden, wenn sie nicht notwendig sind, zu befriedigen, ist schön und bringt auch eine Lust, aber macht dich nicht glücklich. Dagegen, dich befreien von Zwängen, von Konditionen, von Konditionierungen, von Prägungen und dein Leben so zu führen, wie du es dir selbst ausgedacht hast, befreit von dem, was Vater und Mutter dir mal gesagt hat, was die Gesellschaft von dir fordert, was die Freunde von dir erwarten, das macht glücklich. Nicht die Befriedigung von Begierden, das ist Lust, und das steht nicht für Glück, ist nicht unangenehm und man sollte beides versuchen, aber die Wurzel von einem tiefen Gefühl der Zufriedenheit mit seinem Leben liegt darin, dass du dein Leben führst und nicht, dass du x Begierden befriedigst, sondern dass du dich in all dem, was du tust, sagst und denkst, dich spürst und merkst, das bin ich, ganz rein ich. Und das ist der zweite Punkt eben. Und das setzt voraus, dass du sehr viele Fremdbestimmungen abgebaut hast, erkannt hast und überwunden hast und jetzt nur noch aus deiner eigenen Mitte oder vorwiegend aus deiner eigenen Mitte, was du eigentlich willst, was deine tiefsten Bedürfnisse sind, befriedigst.
Jetzt hier ist ja auch die Unterscheidung zwischen äußerlicher Freiheit und innerlicher Freiheit, die da zum Ausdruck kommt. Was so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht, ist unsere vierte Lebensweisheit, die sagt, wirkliche Armut ist Einsamkeit. Da klingt für mich sehr stark durch Armut. Auch wieder überhaupt nichts mit äußerlichen Gütern oder man kann der ärmste Mensch, der viele Freunde hat oder der gut eingebunden ist in eine Familie, dem kann es trotz seiner Armut sehr gut gehen. Und das zeigen ja viele, so dieser Glücksatlas, der jetzt gerade auch, glaube ich, wieder rauskam, wo eigentlich ärmere Länder wie Bhutan oder gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent, wo es den Leuten per se jetzt wirkt es erstmal so, als zumindest nach äußerlichen Gütern sind sie arm, aber vom Happiness-Faktor meistens ganz weit vorne. Weil da halt der Familienzusammenhalt deutlich stärker ist, weil Äußerlichkeiten offensichtlich keine so große Rolle spielen. Und insofern muss man sich verdeutlichen, also unter anderem Einsamkeit als negatives Erleben, das kann wirklich innerliche Armut bedeuten.
Ja gut, im normalen Sprachgebrauch verbindet man Armut in erster Linie mit materiellen Gütern. Aber hier ist ein anderer Aspekt, der häufig auch mit dem Armut gedacht wird. Armut im Geiste, wer arm ist im Geiste etc. Dass Armut auch ein Mangel an anderen, nicht nur materiellen Gütern sein kann. Und hier ist gesagt, es gibt auch einen Mangel an Verbundenheit und den nenne ich auch Armut, weil Armut im weiteren Sinne überhaupt jeglichen Mangel darstellt, nicht nur an materiellen Gütern. Damit wird hier gespielt. Ne? Wobei man eben sich bewusst sein muss, hier wird Armut dann anders verstanden. Das eben nicht als Fehlen von Besitz, üblicherweise, sondern auch an Mangel generell, etwa auch an ideellen Gütern oder an immateriellen Dingen. Und da kann es auch sehr mangeln, dass ich zwischenmenschliche Beziehungen nicht habe. Es gibt keine Resonanzachsen zu anderen Menschen und das passiert einigen. Und das ist ganz furchtbar oder das ist schlimm, weil wir brauchen den Kontakt zu anderen Menschen. Wir leben von diesen Resonanzachsen, von unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Ohne irgendwelche gibt es gar keinen Menschen. Aber es gibt welche, die haben nur oberflächliche Beziehungen oder ganz wenige oder keine richtig tragenden wo Seele zu Seele spricht und wo man angerührt wird. Und das ist dann, wo keine Verbundenheit da ist, tiefere Verbundenheit, das ist dann, wird meistens mit Einsamkeit bezeichnet, und die ist psychisch sehr schädlich, und sie ist sicherlich auch kein Element des glücklichen Lebens, sondern eher des Gegenteils.
Gleichzeitig könnte man noch sagen, dass man auch damit rechnen muss, dass es Phasen im Leben der Einsamkeit gibt. Also sei es, weil eben Resonanzachsen wegbrechen, jemand stirbt, jemand verabschiedet sich aus dem Leben, also weil er einfach wegzieht. Bei Kindern ist ja häufig so, dass Freundschaften auseinanderbrechen. Damit muss man auch irgendwie rechnen im Laufe des Lebens, oder?
Also ich würde sagen, was du nicht vermeiden kannst, ist diese Verluste. Die wird jeder Mensch, der etwas älter wird, wird die erleben. Aber das muss nicht zur Einsamkeit führen. Ich glaube, wenn du idealiter, oder wie die alten Philosophen sagt, dein Leben gestaltest im Hinblick auf ein glückliches Leben, wenn du dich erforscht und gut kennst, wenn du weißt, dass alles der Vergänglichkeit unterliegt, dann bin ich überzeugt davon, dass dir einzelne Beziehungen wegbrechen können, dass aber immer noch genügend zwischenmenschliche, gute Beziehungen bleiben, die dich tragen und die stark genug sind, dass du nicht in dauerhaftes Unglück verfällst, sondern allenfalls in eine Zeit der Trauer. Davon bin ich fest von überzeugt. Das ist ja gerade das, was die antike Lebensweisheit oder praktische Philosophie leuchtet. Wie werden wir ein glückliches Leben führen, indem wir uns selbst leben, einheitlich werden und stimmige Persönlichkeit werden und in gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhalten, gute Resonanzachsen sein. Und das ist nicht nur eine, das sind Freunde. Wenn du ganz in dir ruhst, hast du gute Freunde und hast du mehr als nur deinen Partner oder vielleicht noch deine Kinder, und dann fällst du nie so tief in ein Loch. Das ist sehr seltener Fall. Das ist bei den Menschen der Fall, die vielleicht eben, weil sie sich nicht so ihre Mitte gefunden haben, vielleicht eben nur einen Freund haben oder nur ihren Partner haben und alles andere, zu allen anderen Menschen haben sie keine Liebe gegeben und auch keine empfangen, keine zwischenmenschlichen Beziehungen aufgebaut hat. Will sagen, der Mensch, der Persönlichkeit gut entwickelt, sich selbst kultiviert hat, hat immer eine genügend große Zahl funktionierender, guter, tragender Resonanzachsen zwischenmenschlichen Beziehungen, dass wenn eine wegfällt, er nicht in ein Loch fällt.
Ich sehe es ja auch vor allem so als Appell, was eben so diese 100-Jährigen den nachfolgenden Generationen mitgeben. Richtet euer Leben nicht zu einseitig auf materiellen Erfolg aus, auf das Äußere, sondern eigentlich kommt es mehr darauf an, dass du, wenn du meinetwegen mit 70, 80 Jahren auf dein Leben zurückschaust, auch da schon, dass da das Thema Freundschaft oder Resonanzachsen, Verbindungen, dass das mindestens genauso wichtig ist, wie dass du materiell abgesichert bist.
Ja.
Und ich glaube, es gibt halt so eine Phase im Leben, wo man zu sehr das andere betont und denkt, man muss jetzt Aufbauarbeit leisten und es geht darum, Geld, Vermögen, was auch immer, Häuser zu erschaffen, und merkt dann halt später, wenn die Einsamkeit kommt, dass man zwar viel Geld angehäuft hat, aber darf sich davon auch letztlich keine Freundschaft kaufen kann.
Ja, man macht Lebensphasen durch. Mit 20 soll man seine Familie gründen oder sein Haus bauen, oder da ist man ganz aktiv, da sind die Werte anders. Aber irgendwann kommt man an dem Ende, das merkt man, ja, das glückliche Leben, das ich erträumt habe, ist da nicht in mein Haus oder so. Das kommt woanders. Und dann gibt es eine Wertverschiebung, meistens mit der Midlife-Crisis da verbunden oder in dem Zeitraum zwischen 40 und 50. Gerade wenn man das äußerlich erreicht hat, was man sich ja früher als junger Mann oder als junge Frau vorgenommen hat, also eine gewisse Karriere oder gewisse Absicherung, gerade dann merkt man, das ist nicht alles. Da fehlt noch ein ganz wesentlicher Teil, und dieser wesentliche Teil merkt man dann, der ist vielleicht immer mitgelaufen, aber ist nicht so betont worden, merkt man eigentlich, dass ich Freunde habe, dass ich eine Familie habe, dass ich Kinder habe, die mich lieben und die ich lieben kann. Das macht eigentlich ein glückliches Leben aus. Nicht jetzt besonders viele, ein großes Vermögen zu haben.
Da vielleicht nochmal zur Erinnerung, die Säulen, auf die man dafür sein gelingendes Leben aufbauen soll, das ist eben einerseits Familie und Freunde.
Zwischenmenschliche Beziehungen, gute, funktionierende Resonanzachsen. Mhm.
Dann das Thema Selbstwirksamkeit zu erfahren. Ich meine, das hängt letztlich auch so ein bisschen mit beruflicher Existenz und so zusammen und damit im Zweifel vielleicht auch mit Vermögensaufbau und so. Aber es geht vor allem darum, eher Selbstwirksamkeit zu erleben, Erfolge zu erleben, zu merken, ich kann was verändern.
Genau, Sinn würde ich sagen. Also, dass du dein Leben und das, was du tust, als sinnvoll begreifst. Und das heißt immer, dass du da irgendwelchen Zielen nach, die du für wertvoll hältst und an denen du arbeitest, sie zu verwirklichen. Ja.
Also die drei Säulen, Freunde, Familie, Sinn. Und im weitesten Sinne gehört zum Sinn halt auch noch dieses Thema gesellschaftliches Engagement, was einem, ja, glaube ich, auch mehr gibt, als man so denkt, ne? Oder als was man vielleicht so als Kirsche auf der Torte eigentlich nur sieht, aber es kann auch was sehr Fundamentales sein.
Also ich würde es auf zwei reduzieren. Das erste, Familienfreunde, würde ich sagen, Verbundenheit zu erleben. Mhm. Das heißt, dass gute zwischenmenschliche Beziehungen, bereichernde, nährende, stabilisierende, tragende. Das ist, und das andere ist wirken, dass ich irgendetwas tue, bewirke in der Welt, Selbstwirksamkeitserfahrung, dass ich mein Leben, mein Tun als sinnvoll begreife. Das ist eben nicht der Fall, wenn ich nur vorm Fernseher sitzen würde, sondern ich muss rausgehen und irgendwas tun. Das kann eine Arbeit sein, das kann eine Karriere sein, das kann aber auch eine soziale Tätigkeit sein, also irgendeine Wirkung in der Welt hinterlassen, Spuren hinterlassen, seien die auch noch so klein.
Kommen wir zum Abschluss, zu unserer letzten Lebensweisheit, und die finde ich sehr prägnant, wenn die 100-Jährigen sagen, nach ihrer Erfahrung ist Sicherheit eine Illusion. Also alles, was wir denken, was per se erstmal sicher ist, ist eigentlich im Zweifel nichts wert.
Ja, also da klingt an, dass wir meinen, wir könnten ein Leben führen, wo wir alles sicherstellen, was wir zum Überleben brauchen, was wir zum glücklichen Leben brauchen, etc. Dabei, wie der Literat Hans-Erich Nossack sagte, wir leben im Unversicherbaren. Das heißt, Lebendigkeit hat immer einen großen Anteil von Unvorhersehbarkeit und von Gefährdung auch und auch von Schicksalsschlägen, von Dingen, die über einen hereinfallen, die überhaupt, also es ist nicht sicher. Ne? Darüber muss man sich im Klaren sein, und für ein gelingendes Leben hat vieles damit zu tun, dass ich das akzeptiere, dass alles sich wandelt, dass alles vergänglich ist, dass eben nichts sicher ist. Denn das hat einen positiven Effekt, wenn ich mir das wirklich tief verinnerliche, denn dann freue ich mich an dem, was da ist, denn es ist keinesfalls sicher, dass es morgen noch da ist, oder es ist keine Selbstverständlichkeit. Das geht über Essen, das geht über gute Freundschaften, über ein gutes Gespräch, bis hin zu einer gewissen ökonomischen Absicherung etc. Das alles ist im Schwung, und das muss ich mir immer klar machen. Es ist hybrid zu denken, dass alles sicher ist. Das ist eine Verkennung der Realität, und die hat immer zur Folge, wenn du die Realität missverstehst oder falsch interpretierst oder falsche Glaubenssätze hast, dass du arbeitest einer Enttäuschung, einer Frustration, einer Verzweiflung vor. Dagegen der weiß, die Dinge können dann auch wegbrechen, die Dinge können auch verloren gehen, zwischenmenschliche Beziehungen können ändern. Der hat die innere Stabilität, darüber hinwegzukommen, nach einer Phase des Leidens, zu sagen, okay, das ist so, ich wusste das ja.
Es geht ja sogar so weit, dass man sagen kann, ich muss mir verinnerlichen und ich muss mir verdeutlichen immer wieder, dass überhaupt nichts sicher ist.
so ist es. Mencius, Nachfolger von Konfuzius, der Weise vergisst nie, dass er nicht morgen in einem Straßengraben landen kann. Das sage ich mir oft, oder da denke ich häufig dran. Und deshalb freue ich mich, wenn ich etwas anstrebe oder unternehme und es gelingt. Und bin nicht frustriert, wenn es auch mal schief geht. Einiges von dem, was du ausstreust, sagte Konfuzius, wird gedeihen, anderes wird nicht gedeihen.
Ja, oder auch, dass man dann halt schauen muss, das finde ich ja auch immer abgefahren, wenn so heftige neue Justierungen stattfinden, irgendwelche großen Sicherheiten brechen weg, und der Mensch ist ja sehr anpassungsfähig. Genau. 2-3 Wochen später hat man sich schon wieder dran gewöhnt, ach okay, gut, es gibt also auch Krieg in Europa, oder also man hat sich nicht dran gewöhnt, das ist natürlich schlimm, aber trotzdem kommt man irgendwie damit klar, und das ist ja auch so ein Learning. Nichts ist sicher, aber wir können uns in dieser Sicherheit immer wieder neu justieren oder immer wieder neu ausrichten und weitermachen.
Ja, das ist, wenn du ein gesundes Selbstvertrauen hast, wenn du deine inneren Werte in dir selbst hast oder das, was für dich wichtig ist, wenn du sagst, das Glück schöpfe ich aus mir, nicht aus dem, was mir da in der Außenwelt gelingt, dann hast du eine Leichtigkeit, und dann bist du auch mutig, und dann wirst du auch denken, naja, ich werde schon alles wieder richten, oder ich werde also sterben werde ich jetzt daran nicht, oder wie auch immer, also so, man wird das alles relativieren, was da draußen wegbricht, und es wird einen nicht herunterziehen. Ich weiß noch, als ich habe zweimal in meinem Leben eine Karriere, die eigentlich wie bilderbuchmäßig war, ganz bewusst selbstständig aufgegeben, ohne irgendein Netz. Aber es war immer das Bewusstsein oder die Erfahrung auch. Ja, es ist auch früher das ein oder andere nicht gelungen oder weggebrochen. Ich habe es aber immer geschafft, dass es weitergeht. Und das war auch das Bewusstsein in mir. Jetzt ist wieder irgendetwas, eine ganz neue Situation und alles ist unsicher. Aber ich weiß, irgendwie habe ich mich früher schon durchgeschlängelt. Jetzt werde ich das auch machen. Und das war dann ein großer Gewinn. Ich hatte den Mut, erstmal mein Leben zu ändern. Und so habe ich nur mich selbst finden können. Das war auch aus dem Bewusstsein einfach heraus, ja, auch in unsicheren Zeiten kann ich mich auf mich selbst verlassen und ich werde meinen Weg finden.
Wunderbar, Albert. Dann würde ich sagen, mit diesen 5 Lebensweisheiten lassen wir es für heute bewenden. Ich nenne nochmal das Buch. Ich fand es wirklich spannend. 100 Jahre Leben von Kerstin Schweighöfer, erschienen bei Hoffmann und Campe. Und ich sage nochmal herzliche Grüße nach Oberfranken zu meiner Oma mit 101 Jahren nach Ludwigstadt. Schöne Grüße. Euch viel. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, schließe mich deiner grünen Grüße an, unbekannterweise. Ja, danke dir, Jan. Tschüss.
Danke, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com